Bomben, Bedrohungen und Botschaften. Und darüber sprechen wir heute mit dem Terror- und Extremismusforscher Nikolaus Stockhammer, unter anderem auch Leiter des Lehrgangs Terrorbekämpfung an der Donau-Uni Krems. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Herr Stockhammer, Sie unterrichten, ich habe es jetzt gerade erwähnt, auch an diesem Lehrgang an der Donau-Uni Krems, und da sind laut öffentlich zugänglichen Informationen auch Vertreter der DSN dabei, der sogenannten Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, salopp könnte man sagen, vom österreichischen Geheimdienst. Also Sie unterrichten die österreichischen Geheimagenten, jetzt wirklich sehr salopp formuliert. Was ist das Wichtigste, das Sie diesen Personen, Damen und Herren unterrichten und mitgeben?
Zuallererst, natürlich kann man das in dieser Form jetzt so nicht bestätigen, aber es sind Personen aus dem sicherheitsbehördlichen Umfeld, das kann man so sagen. Was unterrichten wir? Also es ist ein universitärer Lehrgang, der auf drei Säulen aufgebaut ist. Das eine ist Terrorismusforschung, das andere ist die Präventionsforschung, also wie man Radikalisierung bekämpft. Und die dritte Säule ist eben diese Intelligence-Forschung, das ist die Nachrichtendienstforschung. Wie arbeiten Nachrichtendienste im Bereich der Terrorismusbekämpfung vor allem?
Unterrichten Sie auch diese sogenannten Narrative? Also Narrative, das ist heutzutage ein sehr viel genutzter Begriff, sind Erzählungen, die einfach von problematischen Strömungen oder auch von Staaten in die Welt gesetzt werden, beispielsweise von Russland, die erzählen, dass die Ukraine von Nazis regiert wird, oder islamistische Narrative von einem dekadenten, amoralischen Westen, der verfällt. Sind auch diese Narrative ein Thema, die dort mitgegeben werden, den angehenden Sicherheitsbeamten?
Absolut. Nur diese Narrative unterliegen natürlich einem permanenten Wandel und es gibt da Konjunkturen. Was aus meiner Sicht das gleichbleibende Narrativ ist, also diese Erzählung, die immer da ist bei Extremisten, ist ein sogenanntes Opfernarrativ. Das heißt, Extremisten verstehen sich selbst als Opfer oder lancieren dieses Narrativ, um sozusagen eine Betroffenheit zu erzeugen. Und dann wird, wenn die Adressaten dieser Erzählungen sagen, wir sind auch Opfer, ein Feindbild konstruiert, und gegen dieses Feindbild wird dann eine Rache legitimiert. Und da geht dann die Spirale in die extremistische Gewalt los.
Es gibt in der sogenannten Geheimdienstsprache auch Witting und Unwitting Agents, also wissende und nicht wissende Agenten. Das sind Personen oder Gruppen im Feindesland, also in dem Fall in Österreich, aus dem Ausland geschickt. Gruppierungen, Strömungen, Kultureinrichtungen können auch NGOs sein, Interessensgruppen, Netzwerke, die oft wissend oder manchmal sogar eben unwissend Desinformationskampagnen oder diese Narrative im Feindesland verbreiten. Die gibt es im rechtsextremen Bereich, linksextremen, natürlich auch russisch, islamistisch, da ist alles dabei. Sind diese Agents bekannt? Stehen die quasi im jährlichen Verfassungsschutzbericht? Sind die auch ein Thema in diesem Unterricht bei Ihnen?
Also prinzipiell werden solche Themen klarerweise gestreift, aber nicht sozusagen auf der taktisch-operativen Ebene. Das ist sozusagen ein Belang der Sicherheits- und Nachrichtendienste. Aber es ist ein Phänomen, mit dem man konfrontiert ist, auch in Österreich. Es gibt immer wieder Versuche, hier Gruppierungen, Akteure zu manipulieren, einzusetzen als Useful Idiots, wie es im Jargon heißt, die man für diese Zwecke eben zum Einsatz bringt. Aber auch, und das ist, denke ich, die stärkere Ambition, Desinformation über das Netz zu verbreiten, hier eine große Gruppe an Adressaten zu finden und hier das Mindset zu vergiften, sage ich mal. Das sind toxische Narrative, es sind falsche Erzählungen, teilweise Deepfake-Videos. Also es wird mit allen Mitteln gearbeitet, um unsere Meinungsmache zu manipulieren und Unsicherheit zu generieren.
Wie unterscheidet man in der Extremismusforschung eigentlich von Desinformationskampagnen oder von einer Desinformation und einer einfachen Meinungsäußerung? Also es gibt zum Beispiel diesen russischen Narrativ, dass den Russen in den 90er Jahren nach dem Mauerfall versprochen worden sei, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt. kann zu einem gewissen Grad stimmen. Man muss natürlich immer dazu sagen, also beispielsweise Polen, also ein Volk kann souverän entscheiden, wo es dazugeht, ob zur NATO oder sonst wohin. Geht sonst niemandem was an, kann weder Russland noch Amerika oder sonst jemand entscheiden. Und die Frage ist, wenn ich aber jetzt als Staatsbürger diese Meinung poste, bin ich dann Teil so einer Desinformationskampagne oder ist es einfach eine Meinungsäußerung? Wo unterscheidet man in der Extremismusforschung eigentlich zwischen Meinung und Desinformation?
Da muss man sehr, sehr genau hinsehen. Es gibt fließende Übergänge mittlerweile und ich empfehle jedem und jeder, sich wirklich tiefschürfend an verschiedenen Quellen zu informieren, bevor man dann solche Narrative wiedergibt. Gerade in dem Fall der NATO-Osterweiterung und des angeblichen Versprechens gegenüber Jelzin, dass dies so nicht erfolgen würde, gibt es mittlerweile von zahlreichen Historikern Darstellungen, die das eben in ein anderes Licht rücken. Es gibt aber auch die berechtigte Frage, inwieweit man das heute noch als ein Argument hier einbringen kann, warum Russland sich geopolitisch verhält, wie es das tut.
Aber gibt es sozusagen ein Schema oder irgendeine Formel, mit der die Extremismusforschung sagt, das ist ganz klar Desinformation, das ist berechtigte Meinungsäußerung, da kann man halt solche Meinungen vertreten. Wo ist da die Grenze?
Ein Faktor ist eine seriöse Quellenkritik. Wer äußert das, in welchem Kontext, über welche Plattform? Das ist einmal ein erster Indikator. Das zweite ist, gibt es Muster oder rhetorische Formeln, die ganz bewusst von Verbreitern von Desinformation verwendet werden? Da gibt es einige Anleihen, die man sehen kann. Auch wenn man dann in den Kommentaren nachschaut, wie das dann rezipiert wird, sieht man, dass es genau diese Gruppe triggert. Also das heißt, auch auf der Empfängerebene gibt es ein Momentum, wo man sagt, wenn genau diese Leute dort dann wieder posten und diese Formeln wieder coin, ist davon auszugehen, dass hier sozusagen eine Kette hier verfolgt wird. Und das ist die Strategie derer.
Und beispielsweise die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste, wird die dann aktiv, wenn die erkennt, also das ist jetzt keine Meinungsäußerung mehr, sondern das ist ganz klar Desinformation, das ist auch Teil eines Netzwerks, einer Kampagne. Greift man dann ein oder was sind dann die Handlungsschritte eigentlich?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge. Das eine ist sozusagen zu beobachten, wer spricht auf das an und wie agieren dann diese Personen und Gruppen, dass man die beobachtet oder man geht sozusagen an die Wurzel und adressiert die Plattform, dass hier Botschaften, Desinformation propagiert werden, die in dieser Form so nicht sein sollen. Und dann gibt es noch die Variante, dass man das sozusagen in einer Hybridform adressiert, dass man beides in den Blick nimmt. Ja. Es gibt aber auch Fälle, wo man zum Schluss kommen kann, das ist zwar grenzwertig und das ist ein relativ häufiges Problem, aber man sieht keine Handhabe dagegen. Ja, wenn sozusagen Ideen bespielt, die nicht kompatibel sind mit unseren Verfassungswerten, die aber gegen keine Rechtsnorm verstoßen.
Noch so eine Unterscheidung würde mich interessieren, nämlich, also es gibt ja auch Desinformationskampagnen, die eindeutig von ausländischen Staaten organisiert werden. Also ich komme jetzt wieder mit dem Beispiel Russland, da wurde aufgedeckt vor einigen Jahren diese Aktivitäten der Social Media Agency, also das war eine Agentur, die war wirklich vom russischen Staat beauftragt, Content zu produzieren, explizit Desinformation, Destabilisierungskampagnen, die im Westen, insbesondere in Deutschland, teilweise auch in Österreich ausgespielt wurden. Und das wurde in Moskau gesteuert. Und das gibt es natürlich auch im arabischen Raum, auch von Ländern Iran, wie China, Iran, Türkei auch. Also das kommt eigentlich überall vor. Ein plakatives Beispiel, ein staatlich finanzierter Prediger, der aus einem arabischen Land finanziert wird, in einer Moschee in Österreich predigt beispielsweise was Radikales, einen anti-westlichen Narrativ. Wo ist da in der Extremismusforschung die Unterscheidung in einerseits, das ist staatlich organisierte Desinformation und auf der anderen Seite, das ist eigentlich Radikalisierung, Extremismus. Wo ist da die Unterscheidung?
Das eine ist natürlich die Frage nach der Urheberschaft, wenn die rückführbar ist auf so eine Trollfabrik, die Sie angesprochen haben, oder andere Strukturen, dann ist es relativ leicht. Nur mittlerweile sind diese urhebenden Staaten ja auch klüger geworden und haben das ein bisschen zerstreut. Aber man erkennt natürlich Muster. Und die KI zum Beispiel ist hier ein wesentlicher Faktor in der Identifikation dieser Muster. Also man hat hier mittlerweile Tools an der Hand, das ein wenig einzuhegen. Wo beginnt die Radikalisierung oder wo werden extremistische Botschaften genutzt, ganz bewusst, um Personen anzustacheln? Das ist wiederum auf den Inhalt zurückzuführen. Also wenn Botschaften, wir haben es ganz klar gesehen nach dem 7. Oktober 2023, dass die Propagandaaktivität von islamistischen Akteuren um den Faktor 6 zugenommen hat, bis zum heutigen Tag. Und da kamen immer wieder dieselben Botschaften, teilweise Fake News, Videos, die manipuliert wurden, Videos aus dem Kontext gerissen, Aussagen von Politikern, die aus dem Kontext gerissen wurden und so weiter und so fort, mit dem Ziel eben hier eine große Mobilisierung und Rekrutierung in Gang zu setzen. Auch in Österreich und in Deutschland und anderswo. Und da gibt es ganz klare Mechanismen, wie das funktioniert.
Aber gibt es eine Unterscheidungsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, das kommt jetzt aus, ich sage jetzt einmal, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, aus Russland, aus Iran?
Ja.
Oder das sind irgendwie einzelne Zellen, die aktiv sind. Wo ist da die Unterscheidung?
Die Unterscheidung ist hier natürlich auch bei den Formaten, die benutzt werden. Also es gibt Akteure, die primär auf TikTok ihre Videos propagieren. Es gibt Akteure und Strukturen, Staaten zumal, die hier auch andere Outlets bemühen, auch die Sprachen, die verwendet werden. Der derzeit vorherrschende IS-Arm, der IS-Khorasan-Provinz zum Beispiel, hat schon recht früh, bevor die KI erst richtig losging, seine Propaganda in 16, 17 Sprachen lanciert, um die jeweilige Bevölkerung in der jeweiligen Landessprache zu adressieren. Also die Sprache ist sicher ein Vehikel. Wenn ein Urheber aus dem arabischen Raum ist, ist davon auszugehen, dass die arabische Sprache auch dominant ist. Genauso gilt das für türkische Urheberschaft oder andere. Das heißt, die Sprache ist ein Erkennungsfaktor, aber nicht zwangsläufig. Ja? Also hier ist immer die Frage, welche Gruppen werden angesprochen, welche Inhalte werden lanciert. Und auch, wer kommt in diesen Inhalten vor? Das ist ja auch ein wesentlicher Faktor. Also wenn Bilder von der Hamas gezeigt werden, ist auch schon mal ein wenig die Linie abzusehen. Ja? Nur mittlerweile, und das ist, was wir als Grauzonenphänomen bezeichnen, verschwimmen die Linien, weil der Iran bespielt die Hamas genauso. Der Iran hat aufgrund seiner regionalen Rolle Interessen, auch in dem Raum einzuwirken und auch die geheimdienstlichen Strukturen des Iran haben verstanden, dass sie quasi in diesem Konzert mitspielen können.
Wir haben jetzt gesprochen über Narrative. Ich würde jetzt gerne kommen zum konkreten Thema der Gefahr, Terrorgefahr in Europa 2026 in Österreich heuer in diesem Jahr. Wie hoch ist derzeit Ihrer Einschätzung nach tatsächlich eine Terrorbedrohung? Hat das im Vergleich zu den letzten 10 Jahren abgenommen, hat es zugenommen, bleibt das immer konstant?
Aus meiner Sicht hat die Terrorbedrohung massiv zugenommen. Wir haben in Österreich die Terrorwarnstufe 4 von 5. Das ist die zweithöchste Terrorwarnstufe seit dem 7. Oktober 2023, dem Hamas-Terroranschlag auf Israel. Das heißt, die Terrorbedrohung ist erhöht, aber abstrakt. Heißt, geht nicht auf ein konkretes Ziel, auf einen konkreten Zeitpunkt, ist aber permanent da und virulent. Die zwei großen Treiber, mittlerweile drei, für diese Terrorbedrohung, vor allem aus dem islamistischen Phänomenbereich, sind die Lage in und rund um Gaza, das Erstarken des IS-Khorasan-Provinz, Ablegers des IS, der mittlerweile die Führungsrolle, die dominante, beim IS übernommen hat, mit einem ausgeklügelten System, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Und drittens, jetzt ganz aktuell, der Irankrieg. Das sind die drei massiven Treiber dieser terroristischen Bedrohung. Das Phänomen entfaltet sich online und der ISKP, den ich angesprochen habe, hat auf dieses virtuelle Kalifat gesetzt. Das virtuelle Kalifat heißt, man hat die gesamte Wertschöpfungskette des Terrorismus online. Vom Erstkontakt mit diesen Ideologien, mit den Botschaften, mit den Narrativen über Rekrutierung, Radikalisierung, Mobilisierung bis zur Tatausführung kann alles online mandatiert werden und das passiert. Deswegen hat auch ein junger Mann in Villach einen Terroranschlag verübt, wo viele sich gefragt haben, wie geht das? Villach ist jetzt nicht bekannt als ein Hotspot für eine Salafisten-Islamisten-Szene. Villach ist jetzt nicht bekannt als ein Hotspot für Radikalisierung. Aber ein Einzeltäter, der sich selbst radikalisiert hat, der über dieses virtuelle Kalifat angesprochen, mobilisiert wurde, hat den Terroranschlag verübt.
Ist das Ihrer Einschätzung nach die größte Gefahr, diese islamische Stadt, Provinz Khorasan, früher islamischer Staat generell, davor Al-Qaida, gibt es verschiedene Gruppen. Ist das die derzeit gefährlichste Gruppe und dieses Netzwerk, wo quasi so Lonely Wolves rekrutiert werden?
Also ideologisch ist es weiterhin die gefährlichste Gruppe, die relevanteste Gruppe, die interessanteste Struktur auch zugleich, weil man sieht hier große Dynamiken. Alle 10 Jahre verändert sich der Terrorismus von seinem Antlitz her grundlegend. Wir hatten die 9-11-Attentäter, dann hatten wir die Bataclan-Attentäter und jetzt haben wir die Attentäter der Gegenwart. Und jedes Mal war es ein Quantensprung zum nächsten. Und der große Beschleuniger ist die Technologie, ist die Virtualisierung des Terrorismus. Das ist das Hauptphänomen, mit dem wir uns betroffen sehen. Aber es gibt natürlich mit der Hamas, mit der Hisbollah, mit anderen Strukturen Player, die hier hineinwirken. Die Hamas hat erstmals erklärt, auch transnational agieren zu wollen. Es gibt Hinweise dahingehend. Es gab Waffenfunde, es gab auch einige Szenarien, die hier vereitelt wurden. Das heißt, die Gefahr kommt von vielen Seiten und man kann es jetzt nicht reduzieren auf einen Akteur, einen Player.
Sie haben es angesprochen, das Attentat in Villach, ist so etwas jederzeit wieder möglich? Ist das realistisch? Muss man damit rechnen und davon ausgehen, dass sowas einfach immer wieder passieren kann?
Bedauerlicherweise ist das ein wenig die Achillesferse der Terrorismusbekämpfung und das betrifft nicht nur Österreich, das ist überall so, weil diese selbstradikalisierten Einzeltäter im Low-Level-Segment, also im niederschwelligen Tatsegment, sehr schnell zur Tat schreiten können, sich irgendwo eine Waffe besorgen, in einem Supermarkt, vielleicht sogar online bestellen und impulsiv, stochastisch nennen wir es im Jargon, zu dieser Tat schreiten und kurzfristig Ziele auswählen und eben einen Terroranschlag verüben mit wenig Vorwarnzeit, überhaupt mit wenig Kommunikation im Vorfeld. Und die Terrorismusbekämpfer brauchen diese Kommunikation, um effizient einschreiten zu können. Es muss irgendwo Signale geben, denen man nachgehen kann. Jetzt, was lernt man daraus? Man braucht eine profilorientierte Terrorismusbekämpfung. Das heißt, ich muss als Instanz, die Terrorismus bekämpft, überlegen, wer sind die jetzt Radikalisierten? Und da ist eines ganz klar. Sie werden immer jünger. Wir sehen, dass es Teenager sind, Teenager-Radikalisierung, teilweise 12-Jährige sogar bis 19-Jährige. Und das ist wirklich, vor 10 Jahren waren es noch die Gruppe 19- bis 26-Jährige. Also online-affin, haben sich online radikalisiert, sind sehr, sehr schnell hier in diesem Radikalisierungsweg und auch sehr schnell tatbereit.
War ja auch der Möchtegern-Attentäter, was das Taylor Swift-Konzert betrifft, Taylor Swift-Fast-Attentäter, gehörte der auch in diese Gruppe, wurde der auch von diesem Netzwerk Provinz Khorasan radikalisiert?
Ja, also mehr indirekt als direkt, weil dieser jetzt Verurteilte, hatte natürlich eine hohe Affinität für salafistische Online-Prediger. Und da war eine Person maßgeblich, Abul Bara, einer dieser notorischen Online-Prediger, der mehrere hunderttausend Follower hat und mit simplen Botschaften in einer Schwarz-Weiß-Manier junge Männer, vor allem sozusagen aus der Diaspora, angesprochen hat und sie immer tiefer in diesen Strudel der salafistischen, dann islamistischen Radikalisierung hineingeholt hat.
Der weist ja das zurück, aber der hat nach wie vor Kanäle auf TikTok, Instagram, YouTube etc. mit teilweise Millionen Views. Was kann man eigentlich gegen solche radikalen Prediger machen?
Das ist ein grundlegendes Thema. Ja. Also was ich immer vorschlage, ist sozusagen ihnen das Geschäftsmodell zu untergraben. Weil diese salafistischen Influencer-Prediger wollen Geld verdienen. Sie bieten Pilgerreisen an, sie bieten Halal-Produkte an. Sie haben einfach ein Interesse, das kommerziell ist und kein Interesse sozusagen wirklich an der Sache. Aber sie haben so eine Breitenwirkung und werden wie Popstars verehrt von Jugendlichen teilweise, weil sie es geschafft haben, mit dem Zungenschlag, mit der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, genau diese Zielgruppe der Teenager anzusprechen, der entwurzelten Teenager zumal. Das heißt, aber auch für den Rechtsstaat, sie haben eine niederschwellige Inhaltsebene, die nicht gegen das Strafrecht verstößt. Und dadurch ist es sehr schwer, ihnen mit den konventionellen rechtsstaatlichen Mitteln beizukommen.
Welche Rolle spielt eigentlich Österreich sozusagen auf dieser Terrorkarte bei den Plänen von diesen Netzwerken, die da im Hintergrund stehen? Sagen die sowas wie Hauptsache Europa, Hauptsache Terror, Hauptsache Unsicherheit, egal wo. Mhm. Und wenn es Österreich ist, ist es auch recht. Ja. Oder ist Österreich irgendwie ein spezielles Terrorziel oder eher uninteressant, untergeordnet? Wie sieht man das aus österreichischer Sicht?
Österreich ist in den letzten Jahren sicherlich zu einem primären Terrorziel avanciert, aus Sicht der Islamisten.
Warum?
Österreich, da gibt es mehrere Faktoren. Österreich war lange Zeit sozusagen ein sekundäres Terrorziel. Österreich war relevant und interessant, aber nicht in der ersten Reihe.
Wir sind in der ersten Reihe?
Wir sind, sagen wir es mal so, in der ersten Reihe mit Abstrichen. Ja? Also es ist natürlich für manche Terrororganisationen interessanter, in Brüssel, in London, in Paris oder in Berlin einen Anschlag zu verüben als in Wien. Aber es gibt auch Aspekte, die man nicht verleugnen soll. Ein Aspekt ist, es ist vergleichsweise anhand der Sicherheitsmaßnahmen, die hier vielleicht nicht so ausgeprägt sind wie in Paris oder anderswo, graduell einfacher einen Anschlag umzusetzen. Es ist hier genauso, was die Aufmerksamkeitsattraktion betrifft, relevant. Wir sind als Österreich im Herzen Europas, in der Mitte Europas. Wir sind eine Drehscheibe zum Balkan und hier gibt es einen ganz starken Einfluss. Also ich darf erinnern, der Attentäter vom 2. November 2020 aus Nordmazedonien, der verurteilte Hauptverdächtige vom Taylor Swift-Fall, auch aus Nordmazedonien sozusagen, vom Migrationshintergrund her. Also es gibt hier eine Achse. Es gibt hier den Sitz diverser internationaler Organisationen, der UN, der OSZE und anderer. Das heißt, es ist hier ein relevanter Ort und Österreich ist keine Insel der Seligen.
Da gibt es ja dieses Phänomen, das Copycat-Kill oder dieses das Nachahmungstäterschaft. Das ist mir beispielsweise bewusst geworden im Jahr 2018 bei den Femiziden, als Ehemänner ihre Ehefrauen, da war einmal einer, der hat mit einem Messer umgebracht und auf einmal haben die nächsten 5 bis 6 Femizide alle in der gleichen Art und Weise stattgefunden und beim Terror ist es ja ähnlich. Irgendwann halt einmal einer ist mit einem Auto in Nizza in eine Menschenmenge gefahren und das war dann irgendwie sozusagen State of the Art, immer mit einem Terroranschlag zu verüben, indem er mit einem Vehikel in eine Menschenmenge hineinfährt. Und jetzt sind es eben diese Online-Radikalisierungen. Ist es denkbar, also das heißt, Sie haben das von der nächsten Generation der Terrorattentäter gesprochen, entwickelt sich das fort? Kann es vielleicht einmal sein, dass irgendwann auch einmal Themen wie Blackout, kritische Infrastruktur, dass das einmal ein Thema wird? Oder was wäre denn aus Ihrer Sicht die nächste Stufe, der nächste Step, die nächste Generation an Terror? Wohin entwickelt sich das?
Also es ist sicherlich denkbar, dass es vor allem im gruppenförmigen Terrorismus durch Zellen oder wo größere Strukturen dahinter stehen, auch kritische Infrastrukturen ins Visier von Terroristen geraten. Heißt aber, das sind meistens harte Ziele. Also kritische Infrastrukturen werden besser abgesichert als, sage ich jetzt mal, offene Plätze, Public Viewings, Einkaufszentren und so weiter. Das ist einmal ein Faktor. Wohin entwickelt sich das Ganze? Das ist bereits absehbar in Richtung KI. KI für Terrorplanung, KI für Besorgung von terroristischen Vorbereitungshandlungen für Logistik und so weiter.
Aber wie soll das gehen? Die KI kann ja kein Maschinengewehr oder keine...
Die Ideenschmiede für die Umsetzung, was früher im Darknet gesucht werden musste, ist jetzt mit ein bisschen Geschicktheit, sage ich immer, schon über verschiedene KI-Plattformen abzulesen. Ja.
Müsste man dann nicht die KI-Plattformen verpflichten? Also es kann ja, ist ja schwer vorstellbar oder eigentlich absurd, dass man von der KI einen Terrorplan sich erstellen lassen kann.
Also ich möchte jetzt
niemanden... Wie bringe ich möglichst viele Menschen in Wien mit einem Terroranschlag um und dann kommt irgendwie so ein Leitfaden, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ist das so?
Nein, es ist anders. Aber ich will jetzt nicht sagen, wie es geht, aber es geht. Es hängt einfach von der Fragestellung ab. Wenn ich die Frage richtig stelle, bekomme ich die richtige Antwort. Das ist meine Antwort auf diese Frage.
Okay, gut, aber wahrscheinlich ist es eh gescheit, wenn wir das nicht weiter ausführen. Sonst kommt ja noch jemand
Aber das ist natürlich der Gamechanger, sage ich mal, weil hier natürlich eine Art Booster dahinter steht für die Terrorplanungen, für die Fehleranfälligkeitsreduktion von Terrorplanungen. Und das benutzen natürlich bereits größere Organisationen und Strukturen, aber es benutzen auch die Terrorismusbekämpfer. Und das ist ein Wettlauf. Man sieht mittlerweile schon Fälle, wo das ganz explizit nachweisbar war. Und ich denke, dass hier zumindest in den nächsten Jahren jetzt mal eine massive Fortbewegung zu sehen sein wird. Aber generell, der Trend geht Ausnutzung von modernen Technologien, 3D-gedruckte Waffen, dann sehen wir immer wieder Szenarien in den 3D Planungen.
3D-gedruckte Waffen, die sind dann auch voll funktionsfähig.
Natürlich, da braucht es nicht viel dazu. Dann Drohnen als Vehikel für die Umsetzung von Terroranschlägen sind in Mode, was sozusagen die Terrororganisationen und deren Adepten betrifft, dass sie hier versuchen, genau in diese Richtung zu agieren. Und dann gibt es natürlich noch andere Mittel und Wege. Man sieht zum Beispiel, dass über Spieleplattformen rekrutiert wird, Roblox und andere. Also die Terroristen sind, wie ich immer sage, anarchisch lernfähig.
Was können oder sollten Eltern machen, um zu vermeiden, dass man beispielsweise über solche Spieleplattformen, dass man da sein Kind dorthin verliert, dass die auf einmal irgendwie abdriften und Teil so eines Netzwerks werden?
Also ich würde das jetzt ganz konventionell, so wie mit einem Hausmittel sehen, indem man sich anschaut, was die Kinder so tun und das ein wenig auch kontrolliert, eine grundlegende Idee davon hat, was machen meine Kinder im Netz? Mit wem tauschen sie sich aus? Gibt's hier, weil wir sehen auch mit dem Netzwerk 764 einen neuen Akteur am Horizont, die schon sehr aktiv sind, wo es um Pädophilie und sexuelle Ausbeutung von Kindern geht, wo kriminelle Interessen dahinter sind, das massiv zunimmt. In den USA ist das schon länger ein Thema. Ich war letztes Jahr bei einer Konferenz in New York, da hat ein hochrangiger FBI-Vertreter gesagt, das bereitet ihm am meisten Sorgen. Mehr Sorgen als der IS und anderes. Das war ziemlich schockierend.
Können Sie das nochmal ausführen, diese 764?
764 ist eine Online-Gruppierung, die ganz bewusst versucht, jugendliche Kinder anzusprechen und da stecken pädophile Netzwerke dahinter und kriminelle Strukturen, die ein Interesse haben an sexueller Ausbeutung von Minderjährigen und hier auch versuchen, ganz bewusst Jugendliche in den Selbstmord zu treiben, Gewaltanwendung untereinander zu provozieren und so weiter. Also die Auswirkungen sind drastisch und da sehe ich eine Riesengefahr auf unsere Jugendlichen zukommen. Es ist den Sicherheitsbehörden bewusst, aber ein großer Schlag gegen diese Strukturen ist erst abzusehen und bis dahin haben die in gewissen Bereichen noch immer die Möglichkeit, Jugendliche anzusprechen.
Ist dieses Netzwerk 764 schon in Österreich auch aufgeschlagen?
Es ist ein Online-Netzwerk, also natürlich gibt es hier auch schon Fälle, aber bislang ist mir jetzt keiner bekannt, wo es sozusagen in diese Extreme abgedriftet ist, aber europaweit gibt es große Fälle, in den USA gibt es eine, würde ich sagen, schon einen Katalog an Fällen, also das hat massiv zugenommen. Und was wir auch sehen, ist ein Anwachsen des nihilistischen Terrorismus, also wo wirklich keine Ideologie dahinter steht, sondern einfach die Lust an der Gewalt und die Freude an der Zerstörung. Da gibt es Gruppierungen, Strukturen. Also das Portfolio ist sehr groß. Und was wir auch sehen, sind die sogenannten Salatbar-Ideologien. Das heißt, Extremisten verwenden Ideologien, aus verschiedenen Phänomenbereichen. Also es kann sein, dass ein Rechtsextremist Ideen von Islamisten aufgreift oder von Linksextremisten und das zu etwas kombiniert. Und dann gibt es diese träge Ideologien. Der Antisemitismus ist zum Beispiel mittlerweile fast überall drinnen.
Also sowohl im Linksextremismus, was wir eh auch gesehen haben im Zuge mit dem Gazakrieg, Rechtsextremismus sowieso, nationalsozialistische Wurzeln.
Bei den Islamisten auch.
Und natürlich auch bei den Islamisten. Vielleicht, wenn wir bei diesem Generationendenken bleiben, die haben sich ja auch weiterentwickelt und die einstigen Terroristen, Taliban, sind mittlerweile, die stellen Minister, Innenminister, Wirtschaftsminister etc. auch in Syrien, ehemalige Al-Qaida-Flügel eigentlich von Syrien, HTS, davor Al-Nusra-Front, sind Premierminister, Innenminister etc. Und mit denen führt man jetzt Gespräche, weil man braucht natürlich die Herkunftsländer, insbesondere Afghanistan und Syrien, also Taliban und eben syrische Regierung, um Syrer und Afghanen dorthin wieder zurück abzuschieben. Und jetzt gibt es Gespräche auch auf hoher Ebene. Ist das eigentlich moralisch vertretbar? Also ich habe beispielsweise die Erzählung bekommen, dass einer, der dort war in Syrien, der die Visitenkarte bekommen von einem hohen Beamten, da ist drauf gestanden, former Vice President of Al-Qaida in Syria, also der war früher mal wahrscheinlich bei der Al-Nusra-Front, also bei einer Terroreinheit, die ist jetzt eben ein hoher Beamter im Innenministerium. Ist es moralisch vertretbar, zu verhandeln mit eigentlich ehemaligen oder noch Terroristen, um Abschiebungen möglich zu machen?
Das ist natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage. Das hängt vom ethischen Standpunkt ab. Aber eines ist ganz klar, man muss eine gewisse Portion an Pragmatismus mitbringen. Was ich der Politik empfehlen würde, ist, diese Austauschformate nicht zu hoch zu hängen, um diesen Personen wie Al-Sharaa oder den führenden Köpfen der Taliban nicht diese Plattform zu bieten. Das ist ganz klar. Also verhandeln ja, aber nicht mit einem großen medialen Getöse, sondern hinter verschlossenen Türen. Es muss irgendwas passieren. Das ist sozusagen die Notwendigkeit aus dem Migrationsbereich da. Aber am Ende des Tages, wie Sie richtig sagen, sind viele dieser Akteure ehemalige Terroristen. Manche sind sogar stolz darauf, die hier in politische Ämter gelangt sind. Ich erinnere mich an das Bild, als der Al-Sharaa Basketball gespielt hat vor dem Weißen Haus. Das hat natürlich einigen gefallen, aber ich denke, den meisten hat es nicht so gefallen. Und man muss hier ganz klar sehen, das sind jetzt nicht geläuterte Personen, sondern das sind Realpolitiker, die Macht einsetzen und versuchen hier ein politisches Projekt voranzutreiben. Und es gibt einige kritische Stimmen, die auch der Meinung sind, dass in Syrien irgendwann eine Art Talibanisierung Einzug halten könnte. Und das würde ich jetzt nicht ganz ausschließen.
Ich möchte vielleicht doch nochmal zurückkommen zu dem von Ihnen erwähnten Begriff Salatbar-Terrorismus, also wo man sich quasi aus jedem radikalen Netzwerk irgendwie vielleicht das Beste heraussucht, also islamistisch, rechtsradikal, linksextremistisch, was es halt sonst noch gibt. Wo würden Sie sagen, wovon geht die größte Gefahr aus? Von Islamismus, rechtsradikalen, linksextremismus, vielleicht staatlich organisierter Terror? Oder eben dieser, gibt es ja auch den Begriff der Querfront, wo man dieser Salatbar-Terrorismus, was ist das Gefährlichste?
Wenn wir jetzt vom Terrorismus sprechen, also wirklich von der gewalttätigen Ausprägung, wo Menschen Angst haben davor, dass sie Opfer eines Anschlags wären, ist es ganz klar der Islamismus. Das ist auch anhand der Datenlage ganz klar nachzuvollziehen in Europa und auch in Österreich. Wenn ich sage strukturell, sind es natürlich sämtliche dieser Bereiche, die sich sukzessive ausbreiten, vielleicht quantitativ mehr Islamisten und Rechtsextremisten, aber auch der Linksextremismus hat massiv zugenommen. Und man sieht, wenn hier Populismus und Extremismus in politischen Parteien auch abgebildet wird, dass das mittlerweile nicht mehr dämpft, so wie es früher mal war, sondern diese Ränder noch bestärkt in der Gesellschaft. Und das ist ein Phänomen, wie Colin Crouch hat gesagt, in der Postdemokratie sieht man ein Anwachsen der Ränder durch diese Spaltung und den Populismus. Und das zieht sich durch die Gesellschaft hindurch.
Eins möchte ich noch aufgreifen, was Sie erwähnt haben, nämlich der Iran-Krieg als Brandbeschleuniger. Jetzt gibt es zwar einen Frieden, also einen USA-Iran-Deal-Frieden, je nachdem, wie tragfähig der ist. Die Hamas gilt als einer der größten Finanziers von internationalem Terrorismus. Und es ist gerade in den letzten Tagen bekannt geworden, dass zum Jahrestag am 7. Also dass am 7. Oktober 2025, vor gut einem halben Jahr, die Hamas einen Anschlag in Europa geplant hätten. Das wurde vom deutschen Nachrichtendienst aufgedeckt. Der Iran gilt als einer der größten Finanziers und die Hamas wird eben auch vom Iran unterstützt. Wie realistisch ist ein Anschlag der Hamas in Europa?
Aus meiner Sicht wahrscheinlich realistischer denn je zuvor, weil die Hamas sich jetzt seit geraumer Zeit auch nach außen gewandt hat und sich auf externe transnationale Operationen verstetigt hat und definitiv eine Möglichkeit darin sieht, ihre politischen Anliegen hier zu untermauern. Also, und die Möglichkeiten sind durchaus ausgeprägt. Die Hamas hat natürlich immer transnationale Netzwerke gehabt, aber eher zur Unterstützung der Operationen im eigentlichen Kampfgebiet, also sozusagen im Nahen Osten, und weniger jetzt, um Terrorismus nach Europa zu tragen. Man sieht aber die Waffenfunde der letzten Jahre deuten ganz klar darauf hin, dass man hier auch eine Art Schläferzellen entstehen hat lassen wollen, was auch übrigens der Iran seit einigen Jahren versucht zu unternehmen in Europa, die man bei Bedarf aktivieren kann, Terroranschläge in Europa umzusetzen. Und das ist ein Bedrohungsmomentum, ein Vektor, wie wir es nennen, der uns nach wie vor Sorgen bereitet und auch vor allem die Sicherheitsbehörden hier auf Trab hält. Also das sieht man und hier muss man auch ganz klar etwas unternehmen.
Ich würde jetzt gerne zum Thema Kommunikation und Medien kommen, insbesondere Social Media. Da gibt es ja das Zauberwort des Algorithmus. Der wird durch zwei Bereiche vorangetrieben. Erstens einmal Verweildauer, also wie lange schaue ich ein Video und je länger ich einen Content schaue, umso mehr dieses Contents wird mir hereingespielt. Und Interaktion, also je mehr ich like, abspeichere, antworte oder interagiere, desto mehr Content aus dieser Richtung kommt. Zu mir unter Studien zeigen, dass vor allem Emotionen wie Angst, Wut, Empörung und Schock funktionieren, weil man sich das heute offensichtlich gern anschaut. Das ist auch bei den traditionellen Medien eigentlich früher immer so gewesen. Und das Ergebnis ist eben eine Polarisierung und eine gewisse Radikalisierung. Wie soll man mit diesen Algorithmen umgehen? Muss man sagen, ja, das ist halt so. Menschen konsumieren eben gerne Angst, Wut, Empörung und solche Dinge. Muss man das regeln? Wie würden Sie das sehen?
Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Also man muss eine gewisse Gelassenheit haben, Algorithmen auch wirken zu lassen. Also wenn ich heute eine Reise nach Rom buchen will, das nicht tue, bekomme ich die nächsten 5 Tage Bilder aus Rom zugeschickt, ja, auf allen möglichen Kanälen. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich nicht ändern können auf Sicht. Aber wir müssen bei den Empfängern ansetzen. Also die Personen, die hier sich in Plattformen wie Telegram hineinbegeben, zumal Jugendliche. Und jetzt ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige kann man positiv sehen, kann man aber auch kritisch sehen. Aber in Wahrheit betrifft es eine ganz andere Gruppe auch noch, nämlich die 14- bis 20-Jährigen. Die sind ja sozusagen, wie ich vorher noch erwähnt habe, eine Grundklientel dieses Terrorismus, wie wir ihn heute sehen, dieses niederschwelligen Low-Level-Terrorismus. Das heißt, ich muss eine Art Media Literacy vorantreiben. Das heißt, eine Medienkompetenz für Zielgruppen, ihnen sagen, dass es eine Art Immersionseffekt gibt, dieses Eintauchen in die sozialen Welten, wo dann ein gewisser Realitätsverlust Einzug hält. Ja? Und wer selber Kinder hat, weiß, es ist nicht immer leicht, die Jugendlichen sozusagen von diesen Geräten ein bisschen wegzukriegen. Es ist nicht immer leicht, ihnen zu sagen, du darfst jetzt diese oder jene Plattform nicht besuchen, auch wenn sie vielleicht harmlose Inhalte konsumieren. Aber es führt ja auch letzten Endes zu einer gewissen Abstumpfung und Verblödung. Und das ist die Grundlage für eine emotionale Bereitschaft. Sie haben es richtig gesagt, es gibt diese Trigger, die dann eine Suche nach mehr auslösen. Das ist ein Appetitanreger. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass selbst die brutalsten Yes-Enthauptungsvideos vor 10 Jahren die attraktivsten waren für die Zielgruppe, die dann nach Syrien gegangen ist oder in den Irak und sich dem IS angeschlossen hat für den Dschihad. Also wenn wir beide uns das anschauen, ich muss das von Berufswegen leider immer öfter, ja, werden sie sagen, sowas kann ich mir nicht anschauen. Aber das hat irgendwie zu einer Abstumpfung geführt. Und es gibt so eine Art Steigerung langsam in dieses Element hinein. Ja. Und wir sehen eben, dass salafistische Influencer-Prediger die Einstiegsdroge sind, ein Abul Bara, ein Marcel Krass und andere. Und dann gibt es unten in den Kommentaren Links in Telegram-Gruppen, sogar QR-Codes. Und dann kommen diese Jugendlichen immer weiter in diese slippery slope, in diesen rutschigen Abhang hinein, wo sie nicht mehr rauskommen. Und das muss man durchbrechen mit den Mitteln des Rechtsstaats, der Sicherheitsbehörden, dass das nicht mehr passiert. Und ich muss in den Schulen ein Bewusstsein schaffen.
Kommunikation funktioniert auch über Codes, über Symbole. Mhm. Ein immer wieder präsentes, viel diskutiertes Symbol ist das Kopftuch. Mhm. Jetzt gibt es in Österreich ein Kinderkopftuch. Mhm. Fünf Kinder oder ihre Eltern, Familien gehen jetzt vor den Verfassungsgerichtshof. Sehen Sie das Kopftuch als ein politisches Symbol, das auch von radikalen Gruppen missbraucht wird, also quasi vorangestellt wird, um eben diesen Opfermythos, den Sie zuvor besprochen haben, auch anzustiften, anzuregen? Schau, die sind gegen dich wegen deinem Kopftuch und so weiter. Wird das, also, wo eigentlich, also es geht nicht darum, dass jede Frau, die ein Kopftuch trägt, jetzt irgendwie radikal ist, sondern dass das missbraucht wird als ein islamistischer Code.
Ja, absolut. Also es werden solche Debatten, die den Islam per se betreffen oder die Religionspraxis des Islam, wo es Kritik gibt von westlichen Staaten und Verfassungsschutzinstitutionen, ganz bewusst hervorgeholt von extremistischen Akteuren, um zu zeigen, die wollen eure Religionspraxis nicht erlauben und einen Islam zu kultivieren, der kompatibel ist mit westlichen Werten, ist nicht der Anspruch von diesen Extremisten. Ja? Und da muss man hier ganz genau hinschauen. Und das betrifft dann auch die Ebene dieses sogenannten politischen Islams, dieses legalistischen Islamismus, wie er im Fachjargon heißt, wo eben islamistische Akteure mit den Mitteln des Rechtsstaats gegen den Rechtsstaat agieren, um islamistische Ziele voranzutreiben.
Das ist für mich eine wichtige Frage eigentlich auch. Also wir haben den Islam als Religion, für den gilt Religionsfreiheit. Ja. Wir haben auf der anderen Seite Extremismus, das ist ein Sicherheitsthema, wo es um Gewalt gegen Menschen, Anschläge etc. geht. Und dann der von Ihnen in der Mitte angesprochene politische Islam, Sie haben gesagt legalistischer Islamismus. Was ist das eigentlich? Weil das ist ja kein Terror, es ist aber auch mehr als Religion. Es ist eigentlich fast eine politische Strömung mit dem Ziel,
die Scharia durchzusetzen.
Die Scharia durchzusetzen.
Und sogar für extremistische Organisationen wie die Muslimbruderschaft am Ende des Tages auch das Kalifat durchzusetzen. Hier in unserem Breitengrad.
Aber es ist legal. Politischer Islam ist eigentlich legal sozusagen.
Also der politische Islam ist eine subversive Strömung mit dem Ziel, islamistische Ideen und Normen, da gibt es ganz klare Programmschriften, Hassan al-Banna oder Said Qutb, die hier auch das Vorgehen beschreiben, einen Marsch durch die Institutionen, den Rechtsstaat von innen auszuhöhlen und islamistischen Zielen Vorschub zu leisten. Das erste Nahziel aus Sicht dieser Islamisten ist die Einführung der Scharia als bindende Norm.
Es gibt ja diese, da reden wir eigentlich von dieser sogenannten Grenzverschiebung, das gibt es ja in allen Bereichen. Also die Linksextremen reden vom Boundary Work, reden eigentlich auch die normalen Linken, also von einer, wo die öffentliche Debatte die Grenzen des Sagbaren und damit auch die Politik verschieben soll. Boundary Work bei den Linken, bei den Rechtsradikalen ist es die Metapolitik der Identitären, die Eroberung der öffentlichen Räume. Und bei den Islamisten ist es offensichtlich eben der politische Islam. Und das dient ja, so eine Grenzverschiebung dient ja dazu, dass Dinge sagbar werden und irgendwann auch normal. Mhm. Ist das Ziel des politischen Islam, dass die Scharia normal wird?
Genau, eine Normalisierung des Islamismus, des politisierten Islam, wo sozusagen eine Herrschaftsideologie im Vordergrund steht und nicht die im Koran festgesetzten religiösen Ritusregeln. Ja, das ist das Thema. Und weil Sie es erwähnt haben, ich vergleiche die Muslimbruderschaft immer im rechtsextremistischen Bereich mit den Identitären. Das ist eine analoge Idee. Man möchte Begriffe verwenden, dort ist es Remigration, dort ist es Islamophobie, in den Diskurs einbringen und sie normalisieren und dadurch ihre Ideologien umsetzen.
Was gibt es denn eigentlich für eine Handhabe gegen den politischen Islam, der ja mit legalen Mitteln kämpft?
Naja, es gibt durchaus Handhaben, weil diese Akteure ja teilweise schon versuchen einzugreifen in staatliche Abläufe, in normative Gesetzeswerdungsprozesse und so weiter. Und da muss man eben große Vorsicht walten lassen. Und man kann von bis, ja, also ich sage jetzt mal von der Marktbehörde, wenn es darum geht, was ist halal und was ist nicht halal, bis hin zum Verfassungsschutz teilweise, ja, weil hier auch natürlich die Grenzen fließend werden. Und der politische Islam ist ein Katalysator für den Dschihadismus. Das heißt, die Hamas ist aus der Muslimbruderschaft entstanden. Das vergessen viele. Die Hamas ist der Terrorarm der Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist sozusagen die vorherrschende, dominante Struktur des politischen Islam.
Das ist jetzt vielleicht ein harter Cut. Mhm. Ja, wir kommen schon zum Ende und ich möchte irgendwie ein bisschen, weil es schon eine schwere Kost ist, vielleicht ein bisschen positiv beenden und mache einen wirklich radikalen Switch in dem Fall. Fast schon extrem, zum Sport.
Ja.
Stimmt es, dass Sie in den 90er Jahren Teil des Nationalteams waren beim Inline-Hockey?
Ja.
Und Sie sind auch jetzt noch Vizepräsident des österreichischen Eishockeyverbands. Also Sie sind dann der Hockeyspieler.
Ja.
Jetzt geschuldet der aktuellen Situation. Fußball-Weltmeisterschaft, sind Sie auch Fußball interessiert oder gar nicht?
Doch, natürlich. Ja.
Also Sie verfolgen auch, weil, okay. Wie weit, würden Sie sagen, kommt Österreich bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft?
Naja, ich denke mir, ein Achtelfinale ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Sie wissen aber, dass wir schon vorher ein Sechzehntelfinale, also das Best of 32
spielen müssen. Ja, ich weiß, aber das halte ich im Bereich des Möglichen, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Ja? Mhm. Wer ist dann der nächste potenzielle Gegner? Welche Paarung ergibt sich daraus? Ja? Ich hatte eigentlich lange Angst vor Spanien, aber nachdem ich sie jetzt gesehen habe, denke ich, ist das auch nicht mehr so weit weg. Also hängt von der Performance unserer Mannschaft ab. Auf jeden Fall drücke ich Ihnen die Daumen und hoffe, dass Sie möglichst weit kommen werden.
Okay, Herr Stockhammer, vielen herzlichen Dank für das sehr aufschlussreiche und sehr spannende und interessante Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns hoffentlich am kommenden Donnerstag nächste Woche wieder. Vielen Dank.